Also mein letztes Angebot ist 250. Was sagen Sie?
Bin ich nicht mit einverstanden.
Ach, kommen Sie, 250 ist wirklich ein guter Preis.
Nein, da liegen wir viel zu weit auseinander. Da ist nichts zu machen. Also 250, das finde ich ehrlich gesagt, ist das eine Provokation von Ihnen.
Was wäre Ihr Preis?
Na, wie gesagt, 500.
250 ist...
500 und keinen Cent weniger.
Wissen Sie, was Sie mich können?
Über geschicktes Verhandeln informieren im Podcast?
Ja, genau das. Hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist hier im Podcast. Der Markus ist auch da.
Ja, und der Thomas ist natürlich auch da. Hallo da draußen.
Hallöchen. Heute geht's wir haben es schon im Intro ein wenig vorweggenommen, um das Thema
geschicktes Verhandeln. Jeder von uns kennt es, Verhandlungen gibt es in den verschiedensten Situationen des Lebens, ob man über einen Preis verhandeln will, ob man ein neues Auto kauft, ein Haus kauft, ob man, keine Ahnung, ob man überhaupt irgendwo ein anderes Interesse hat als der Gesprächspartner. Das kann eine Gehaltsverhandlung sein, da gibt es tausend Möglichkeiten. Ausgangspunkt ist immer, dass man verschiedene Interessen hat und da gilt es, einen Ausgleich zu finden.
Das hast du aber sehr schön formuliert. Man könnte auch mit dem Kind verhandeln, dass es endlich mal sein Zimmer aufräumen soll.
Wenn man da was zu gewinnen hat, ja.
Auf jeden Fall. Dass du diese Verhandlung gewinnst, das wollen wir dir nicht nur wünschen, sondern dir auch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Ich habe mal rausgesucht, weil ich ja mich gut vorbereitet habe auf diesen Podcast-Verhandlungen, was Wikipedia sagt. Verhandlung ist eine Gesprächsform über einen kontroversen Sachverhalt, die durch gegensätzliche Interessen der Parteien gekennzeichnet ist und einen Interessenausgleich bzw. eine Einigung zum Ziel hat. Das war auch ein ganz schön langer Satz. Mhm. Ja, jetzt weißt du Bescheid. Wie würde man das am besten angehen? Markus, mach doch mal einen Vorschlag.
Naja, man muss natürlich erstmal die Position klären. Damit man weiß, über was verhandelt man, denke ich, muss man den Gegenstand der Verhandlung erstmal deutlich definieren.
Yes.
Wenn man ein Haus kaufen will, zum Beispiel, sollte man klären, was ist eigentlich alles darin enthalten. Also, was ist im Haus, was ist der Zustand, oder wie ist der Zustand des Hauses, wie groß ist das Grundstück? Überhaupt erstmal den Rahmen klären, worüber reden wir überhaupt?
Ja, Rahmen klären.
Mhm. Und das Ziel der Verhandlung, das hilft natürlich auch, wenn man vorher klärt, heute wollen wir klären, ob wir uns handelseinig werden können.
Ganz genau. Eine Zielanalyse durchführen. Ja. Dann im zweiten Schritt den Verhandlungsspielraum klar machen, sich selbst klar machen und dann vielleicht auch dem Gegenüber klar machen. Mhm. Aber erst einmal sich selbst klar machen und da ist ganz wichtig, dass man sich gut vorbereitet, ne? Eine Liste mit Argumenten hat, warum man genau das so sieht und sich auch selber ganz klar macht, was ist meine absolute Grenze? So, was ist meine Schmerzgrenze? Worunter gehe ich auf gar keinen Fall?
Das ist bei Preisverhandlungen vergleichsweise einfach. Mhm. Man hat wahrscheinlich einfach einen Betrag XY zur Verfügung. Aber es gibt natürlich auch Verhandlungssituationen, wo das nicht ganz so klar ist. Wo man Interesse hat, dass das klappt, vielleicht bei einer Gehaltsverhandlung, da geht es auch um Geld. Aber da ist das schon viel weicher, die Grenze möglicherweise.
Mhm. Und ich habe mal einen ganz interessanten Artikel gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber da ging es darum, dass man sagte, ja, im Grunde genommen musst du dir im Vorfeld der Verhandlung klar machen, dass es ja eigentlich erstmal direkt um ein Nein geht. Also, weil, wie wir eben von Wikipedia auch gehört haben, es sind halt kontroverse Standpunkte, die es da zu vertreten gibt. Das heißt, es ist nicht von vornherein, ja, so machen wir das, sondern es ist sozusagen die Grenze schon vorgegeben. Also du musst dich mit einem Widerstand vertraut machen. Ne? Dieses Nein, das ist erstmal, du möchtest gerne und der andere sagt erstmal Nein. Also wenn man in so eine Verhandlung von vornherein reingeht, da weiß man, ah, man, das ist gar nicht so schlimm oder es verletzt einen nicht, wenn der andere einen bestimmten Standpunkt hat, sondern es ist halt so, dass es eine Kontroverse gibt und dass es da einen Widerstand gibt, den man überwinden sollte.
Weil es verschiedene Interessen gibt, aber eben nicht persönlich sind.
Genau. Mhm. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass Verhandlungen nicht aus dem Ruder laufen, das zu trennen zwischen dem Sachverhalt und der Person. auch das ist ja gerade in der normalen Diskussion ganz wichtig, dass es um sachbezogene Sachen geht und nicht um personenbezogene.
Das kann natürlich in einer Gehaltsverhandlung auch schwierig sein. Ich fordere ein gewisses Gehalt, der Chef sagt, nee, mach nicht. Und dann bin ich doch persönlich plötzlich betroffen, weil ich meine Arbeit nicht wertgeschätzt fühle.
Ja, aber trotzdem kann der Chef das und sollte er auch so formulieren, dass es um die Sache geht und nicht um die Person. Bei Seminaren beispielsweise bei uns ist es immer so, dass wir am Anfang schon klar festlegen, wir werden Kritik dem anderen Kritik geben, aber die ist immer sachbezogen und nicht personenbezogen. Mhm. Also du hast das und das gemacht und das finde ich nicht gut, dass du das und das und gemacht hast, sondern es geht immer um die Sache. Mhm. Wenn du dich in der oder der Form verhältst, kommt das noch besser an. So, ne? Wenn du eine Körpersprache wählst, die so oder so ist, dann oder deine Körpersprache wirkt auf mich so oder so, aber nicht die ist so und so, du bist so so. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch in Verhandlungen, weil wenn wir eine bestimmte persönliche Linie überschritten haben, dann geht es auch nicht weiter. Deshalb ist Empathie ganz wichtig, auch im Vorfeld, wenn man weiß, man hat schwierige Verhandlungspartner, auf eine Ebene zu kommen, wo man doch merkt, das ist eine gleiche, das ist so eine gleiche Schwingung da. Mhm. Man versucht zumindest, den anderen mit ins Boot zu holen, um ihm nachher auch das Gefühl zu geben, dass er und ich einen guten Konsens erreicht haben. Ne? Diese gegensätzlichen Pole in gewisser Weise aufgelöst oder miteinander verschmolzen zu haben, dass jeder das Gefühl hat, eine Win-Win-Situation zu erreichen.
Das ist natürlich entscheidend in Verhandlungen. Es gibt ja auch Preisverhandlungen zum Beispiel zwischen Lieferanten und Einkäufer. Das kann ja auch existenziell sein und da hängt ganz schön viel davon ab für den einen oder anderen.
Ja, ja, aber da ist auch ganz wichtig und ich glaube, dass sich das ein bisschen verändert hat. Früher war das so, dem habe ich es gegeben, das haben wir, ne, da und so haben wir das durchgedrückt. Aber heute ist es, glaube ich, entscheidend, dass man auf längerfristige Beziehungen setzt und eben diese Win-Win-Situation von vornherein einkalkuliert oder zumindest davon ausgeht, dass es die Möglichkeit gibt, Win-Win-Situationen zu schaffen, dass sowohl der andere gewinnt als auch ich und dass man nicht das Gefühl hat von Sieger und Verlierer. Mhm. Das hinterlässt immer einen doofen Beigeschmack und kann dazu führen, dass sich dann auch Partnerschaften schnell ändern. Mhm. Dagegen langfristige Partnerschaften haben oft viel mehr, machen oft viel mehr Sinn, weil sie produktiver sind. Jedes Mal, wenn ich einen Lieferanten wechseln muss, ist das mit zusätzlichen Kosten verbunden, zusätzlichem Aufwand verbunden, neue Einarbeitungen. Das sind alles Nebenkosten, die man so gar nicht einpreist. Insofern ist es ganz spannend. Es gibt ja auch dieses Harvard-Konzept oder die Harvard-Methode. Da geht man, das haben zwei, ich glaube, Harvard-Professoren entwickelt und die gehen davon aus, dass es eben zu einer Win-Win-Situation kommen soll und im Endeffekt, dass jeder der Verhandlungspartner das Gefühl hat, fair und neutral aus dieser Verhandlung zu gehen, also nach objektiven Kriterien. Und das sorgt natürlich auch für eine Win-Win-Situation. Und die gehen in vier Schritten vor. Da geht es erst einmal auch darum, was wir gerade gesagt haben, Menschen und Probleme getrennt voneinander zu behandeln, ne, die nicht in einen Topf zu werfen, sondern ganz klar das abzukoppeln vom Menschen. Man kann mit einem Mensch hart verhandeln über eine Sache. Und es geht darum, Interessen zu verhandeln und nicht Positionen. Also, dass du auch selber offen kommunizierst, welches Interesse hast du an dieser Verhandlung, um dem anderen klarzumachen, okay, das ist sein Interesse. Es geht nicht so sehr um eine Position, weil wenn du in Position bist, das hatten wir zum Beispiel beim Thema Smalltalk, dass du dann sehr schnell in eine Richtung kommst, da begibst du dich auf ein Minenfeld. Ne? Eine Position ist schwerer aufzugeben, genau, als ein Interesse. Ne? Ein Interesse ist insgesamt weicher. Und dann eben der dritte Punkt, die Win-Win-Situation und dann als vierten Punkt den Abschluss, wie ich es eben gesagt habe, nach objektiven Kriterien fair und neutral. Und das finde ich echt ein cooles Konzept, was sich auch sehr in der Wirtschaft mittlerweile etabliert hat. Und diese Win-Win-Situation ist was, was ich vor, ne, ich zitiere es immer wieder, mein Lieblingsbuch von Stephen R. Covey, Die sieben Wege zur Effektivität. Da geht es ja auch um Win-Win-Situationen, Sachen zu schaffen, die eben nicht so sehr auf Position und Siegen und Gewinnen geht, sondern um wir schaffen eine Möglichkeit. Und wenn man mit dieser Intention in die Sache, in die Verhandlung reingeht, dass beide gewinnen können, dann sind die Tore offen, dann ist man auch viel offener, dann ist man nicht so sehr auf Konfrontation, auf Sieg und Niederlage und Krieg und die ganzen Worte sind ja dann auch viel härter. Und in der Verhandlung kann man dann natürlich auch andere, weichere Worte benutzen, wie alles Mögliche, ne? Konstruktiv und positiv und freudig und das sind dann alles Worte, die auch, das hatten wir auch schon mal in einer Podcast-Folge, wie Worte das verändern können, eine Intention verändern können, dass sie eben nicht auf, das ist mein Standpunkt, hier geht's nicht weiter, das ist die absolute Schallmauer oder sonst was, ne? Das sind solche Positionen, die dann Bilder in den Kopf die dann Bilder in den Kopf des Gegenübers zaubern, da kann er dann gar nicht mehr.
Aber es gibt natürlich Verhandlungssituationen, wo ein Partner sehr stark ist, sehr dominant ist, also nicht als Persönlichkeit, sondern von seiner strategischen Position her. Mhm. Zum Beispiel Einkäufer von Konzernen, die dann mit irgendeinem Zulieferer zusammensitzen oder irgendeinem Produzenten einer Ware. Gerade wenn der Produzent in einem hart umkämpften Markt ist, vor einigen Wochen ging das durch die Medien, dass irgendwie Landwirte dem Handel gegenüber immer schlechte Positionen haben oder oftmals schlechte Positionen haben. Das ist natürlich schon mal eine schwierige Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Verhandlung. Wenn also ein Partner sehr stark ist in seiner Position, der dann einfach sagen kann, ja, nehme ich einen anderen Lieferanten, wenn sie nicht machen, was ich will. Und ein Partner, der sehr schwach ist, dem dann plötzlich der Abnehmer fehlt. Das sind, glaube ich, ganz besondere Herausforderungen dann für den schwächeren Partner vor allen Dingen natürlich.
Und da ist, glaube ich, auch ganz wichtig im Vorfeld eben die Vorbereitung. Was ist es, dass ich liefern kann? Was ist die Liste meiner Argumente? Und wie wichtig bin ich für den anderen? Auch dem anderen klarzumachen, wie wichtig das ist. Und das durchaus auch auf einer emotionalen Ebene, also mit Empathie. Wir arbeiten ja schon so lange erfolgreich zusammen. Das sind Dinge, wo man auch den härtesten Verhandlungspartner möglicherweise kriegen kann. Eben auf das auf eine empathische, auf eine persönliche Ebene runterzuziehen, dass es eben nicht nur diese reine Machtspiele gibt und diese rein an Zahlen orientierten, sondern dass diese Soft Skills, die weichen Faktoren, dann nochmal ein bisschen mehr nach oben gezogen werden.
Das öffnet natürlich auch im Vorfeld Möglichkeiten, gerade wenn man sich schon ein bisschen kennt, wenn die Verhandler sich schon mal ein bisschen kennen, da kann die ein oder andere kleine Information, die nur in einem Nebensatz fließt, schon ganz wertvoll sein. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren war ich in der Position, da musste ich Verträge verhandeln mit einem großen Sender aus Köln. Und da bekam ich die Information, dass der Entscheider, mit dem ich das verhandeln musste, bis zu 3% Preissteigerung, das darf er absegnen. Darüber muss er halt mit seinem Chef dann sprechen und sich das freigeben lassen. Und das ist natürlich schwierig. Das wollen die möglichst vermeiden. Deshalb ist auf jeden Fall bei 3% die Grenze. Also wusste ich, das ist ein Spielraum, den kann ich maximal ausnutzen, bis 2,8, 2,9%. Da kann man auf jeden Fall gewinnen. Und so habe ich also an Positionen die Preise erhöht, wo es mir eigentlich jetzt ursprünglich gar nicht drum ging, dort die Preise zu erhöhen. Aber ich wusste, das kann der mit einer Unterschrift dann selber absegnen und muss nicht zu seinem Vorgesetzten gehen und sagen, ja, wir haben hier ein Problem. Das sind natürlich wertvolle Informationen in Verhandlungen, die man im Vorfeld schon erlangen kann.
Ja, super. Und im Gespräch ist es, glaube ich, auch immer wieder wichtig, die Position des anderen entweder zu notieren oder nochmal auch zusammenzufassen. Habe ich Sie richtig verstanden? Das, dies und jenes. Also das zurückzuspiegeln, was man selber erfährt. Weil es geht ja eben um Senden und Zuhören. Und es ist ja entscheidend, was der Zuhörer hört und nicht das, was der Sender sendet. Und insofern ist das auch, glaube ich, gerade bei Verhandlungen oft ein Fehler, der gemacht wird, dass man das alles so hinnimmt, was man gerade hört und das nicht zurückspiegelt. Und auf der Basis hat man dann doch auch nochmal manchmal eine Möglichkeit, da nochmal die ein oder andere Position hin und her zu schieben, indem man sagt, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie das und das und das meinen. Und möglicherweise kannst du dann nochmal eher deinen Punkt nach vorne bringen und wenn er dann Ja sagt, dann bist du wieder einen Schritt weiter. Und ich bringe immer gerne die Argumentationstreppe, das schwächste Argument gerade am Anfang, bringen und dann im Zuge der Argumentation die besten Argumente bringen. Also das Beste eigentlich zum Schluss. So, ne? Dass du eine Steigerung dabei hast.
Ja, man muss sich generell überlegen, fange ich mit dem Schwierigen, mit dem Knackpunkt, fange ich damit an, steige ich damit ein, um das aus dem Weg zu räumen und dann den Weg zu öffnen für die nicht ganz so wichtigen Verhandlungspunkte oder meist genau andersrum. Es gibt beide Möglichkeiten und beides kann zum Erfolg führen. Wichtig ist da, die strategische Überlegung im Vorfeld zu haben, dass man weiß, wie man es machen will. Das ist, glaube ich, ganz, also fernab von Kommunikation in der Verhandlung, dass man einen inneren Plan hat, wie man das Gespräch führen will.
Ja, und auch immer wieder die Rückversicherung, was schlagen Sie denn vor, wenn eine Sache total verfahren ist ne, und man in der schlechteren Position ist? Ja, was schlagen Sie denn vor? Wie sollen wir denn jetzt weitergehen?
Da kommen manchmal ganz erstaunliche Dinge dann zutage. Ne?
Absolut, genau. Und gerade wenn man mit der Intention reingeht, wir wollen ja beide hier eine gute Lösung, was schlagen Sie denn da vor? Dann kommt der andere oft aus seiner Deckung heraus. Ja, und dann auch, wenn es zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen ist, das auch durchaus dem anderen zurückspiegeln, dass man froh darüber ist, dass man sich darüber freut, dass man sich auf die zukünftige Zusammenarbeit freut und das so ein bisschen feiern, ihn zum Essen einladen, vielleicht einen Sekt aufmachen mit ihm zusammen. Und das ist auch immer was, was Menschen verbindet und was, woran sich dann derjenige, der mit dem man verhandelt hat, gerne erinnert und vielleicht bei der nächsten Preissteigerung schon den Champagner auf der Zunge hat, wenn er weiß, oh, vielleicht könnten wir noch mal verhandeln.
Genau. Da muss man natürlich die entsprechenden Unternehmensregeln beachten.
Selbstverständlich. Vor allen Dingen, wenn man Auto fährt.
Das kommt da noch erschwerend hinzu. Okay, ja, ich hoffe, da waren zahlreiche Tipps für euch dabei. Ich hoffe, das hat euch nicht nur gut gefallen, sondern war auch sehr nützlich für euch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon jetzt auf die nächste Folge, die wir nächsten Mittwoch senden werden. Ja, lieber Thomas, vielen Dank. Das waren ganz tolle Tipps.
Vielen Dank dir. Das waren tolle Tipps von dir. Du bist ein echt harter Verhandlungspartner.
Ja, hab da hin und wieder auf jeden Fall schon Erfahrungen machen dürfen. Also, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und von meiner Seite aus tschüss und bis nächste Woche.
Und von meiner Seite aus alles Liebe, euer Thomas Friebe. Ciao.